Was passiert, wenn ein Solution Engineer nicht nur Technik erklärt, sondern Deals strategisch prägt, Prozesse mitgestaltet und manchmal sogar die Vertriebsführung übernimmt? In dieser Folge spreche ich mit Nico Wilsmann, Global Director Solution Engineering bei Spryker. Nico leitet das globale Solution Engineering Team über alle Regionen hinweg mit Fokus auf strategischen Alignment zwischen Sales, Product und Technologiepartnern. In unserem Gespräch geht es darum, wie sich Presales vom Demo-Monkey-Image befreit, warum echte Ownership schon bei der Pre-Qualification beginnt und wie man als SE nicht nur begleitet, sondern Verantwortung übernimmt. Wer wissen will, wie man Presales neu denkt und zu einem echten Impact-Treiber macht, bleibt dran, es lohnt sich. Also Nico, freut mich, dass du am Start bist. Wie hast du denn den Weg in Solution Engineering gefunden?
Ja, erstmal auch vielen Dank für die Einladung. Mein Weg in Solution Engineering, ja, ehrlicherweise relativ ungeplant, aber wenn ich zurückblicke, extrem logisch. So, also ich habe sehr früh als Entwickler gearbeitet, habe mich quasi sehr technisch im E-Commerce schon sehr früh wiedergefunden und habe halt quasi aus Projektsicht, agenturseitig Projekte mitverfolgt von A bis Z. Hatte immer schon diesen technischen Fokus und war natürlich auch immer in der Evaluierung von Software dabei oder auch quasi federführend und habe dann quasi diese Rolle, ohne zu wissen, dass es ein Solution Engineer ist, also ich quasi vom Entwickler zum Projektleiter zum whatever und habe dann quasi erst durch Spryker so richtig diese Rolle auch gesehen und verstanden. Und es war dann für mich total erleuchtend zu verstehen, ah cool, das ist ja ein Berufszweig und fand das dann wirklich wie so ein Heimathafen. Und habe dann wirklich erst realisiert, also A, wie wichtig diese Rolle ist und B, wie besonders das Skillset dafür auch ist. Ja. Und insofern war das für mich einfach so der Aha-Effekt zu sagen, okay, ich habe mich quasi, ohne dass ich es wusste, darauf vorbereitet. Es ist doch immer schwierig zu erklären, was machst du eigentlich? Das geht uns allen ja wahrscheinlich ähnlich.
Ja.
Und das muss man einfach, glaube ich, wirklich entweder extrem breit fassen oder einfach erleben und auch sich ein Stück weit entwickeln, um wirklich zu verstehen, was umfasst eigentlich die Rolle eines Solution Engineers.
Also gut wäre es auf jeden Fall, wenn wir nicht sagen, ich mache hier die Demo.
Ja, richtig, genau.
Als Spaß am Rande. Naja, du, aber ich fühle das sehr, was du sagst, weil mir ging es exakt genauso. Ich habe 7 Jahre bei einer Company gearbeitet, wo ich im Prinzip eigentlich schon Presale Solution Engineering gemacht habe, um dann später zu erfahren, dass es da Companies gibt, die haben das als dedizierte Rolle, die diese Rolle pflegen, entwickeln und definieren und so weiter. Und für mich wäre das auch der Einstieg tatsächlich hier auch mal in unser Gespräch, weil ich durchaus da auch Unterschiede wahrnehme. Also wie die Pre-Sales-Rolle oder Solution-Consulting-Rolle oder Solution-Engineering, wie es ja bei euch heißt, wie die Rolle interpretiert wird, da gibt es durchaus Facetten und ich würde mal gerne von dir verstehen, wie interpretiert ihr denn die Rolle bei Spryker?
Ich war auch schon, also bei Spryker, ich bin, wie gesagt, jetzt schon 7 Jahre bei Spryker, ich war schon Solution-Engineer, Solution-Consultant, Solution-Specialist. Insofern, wir haben, glaube ich, auch innerhalb Sprykers diese Transition auch durchlebt und auch durchleben dürfen. Wie interpretieren wir die Rolle des Solution Engineers? Wir haben das Glück, dass wir immer schon sehr ernst genommen wurden und nie diesen reinen, um den Begriff zu nennen, Demo-Monkey-Blick hatten.
Ja.
Ich habe das auch schon von vielen anderen gehört, dass es durchaus so ist, dass du einfach nur so ein Asset bist, was einfach kurz mal vortanzen darf, aber davor und danach einfach auch gar nicht mehr mitbekommt. Ja, natürlich ist es bei uns auch so, dass wir uns immer mehr Involvement wünschen. Aber wir hatten seit Tag 1 immer schon eine sehr starke Rückendeckung von Top-Down. Und die Wichtigkeit der Rolle, fernab des reinen Demo-Engineers, war immer schon gegeben, weil wir einfach die einzigen sind, nach wie vor, die einfach auch diese teilweise sehr komplexen Zusammenhänge auch greifen können. Und da fängt es letztlich dann auch schon relativ früh an, vor der Discovery in der Qualification. Ja, das ist etwas, was ich sehr stark auch mit unserem Sales Leadership betreibe, dass wir wirklich bereits in die Pre-Qualification gehen, aus dem Grund, dass wir unsere Ressourcen halt maximal effizient einsetzen und auch wirklich uns dann im Schulterschluss entscheiden, da gehen wir jetzt rein und da geben wir jetzt Vollgas. Und deswegen ist, glaube ich, die Rolle des Solution Engineers, so wie ich sie interpretiere, eben nicht nur die Nische der klassischen Presentation, Demo und Co., sondern das davor und danach bitte gerne auch. Und das haben wir uns auch in den letzten Jahren so ein Stück weit auch erarbeiten können. Wie gesagt, Rückendeckung und Co., es ist seit Tag 1 gegeben und auch die Wichtigkeit unserer Rolle wird zum Glück schon auch wertgeschätzt.
Also finde ich spannend, weil ihr seid ja schon auch noch ein junges Unternehmen und gerade bei jüngeren Unternehmen habe ich zumindest die Wahrnehmung, dass dieser Reifegrad der SE-Organisation ist eher noch am Anfang und die Wichtigkeit, die etabliert sich über die Zeit. Was hat denn bei euch den Unterschied gemacht, dass das von Anfang an so eine hohe Anerkennung genossen hat, die Rolle. Weißt du, was da der Faktor war?
Also ich glaube, dass Boris, unser Gründer, das relativ schnell erkannt hat, dass er einfach Leute wie uns braucht. Ich bin Solution Engineer Nummer 2 bei Spryker. Er hat damals Michael, meinen Ex-Boss, geheirat und der hat diese Rolle einfach extrem stark etabliert. Ja, und hatte einfach auch diese Skills extrem stark und das Mindset extrem stark mit eingebracht. Und somit hat er, glaube ich, so ein bisschen den Weg geebnet, den wir jetzt einfach auch gemeinsam weiterentwickelt haben, so.
Führst du ein Pre-Sales-Team und fragst dich manchmal, wo die wirklich guten Antworten herkommen sollen? In der Pre-Sales Leadership Community bekommst du sie. Von aktuell 135 Pre-Sales-Leadern aus Unternehmen wie SAP, Adobe, Celonis, Salesforce, Click und so weiter. Was springt für dich dabei heraus? Alle 2 Monate treffen wir uns für einen Live-Call. Nur 50 Minuten lang, also genauso lang wie eine Netflix-Folge, aber voll mit Impact. Praxisnahe Insights zu echten Leadership-Themen wie Hiring, Enablement, Skalierung, KPIs, Karrierepfade. Unser Versprechen dabei, eine Zero-Noise-Promise. Kein Spam, kein Larifari, ausschließlich handverlesene Führungskräfte, die genau deine Sprache sprechen. Wenn du also den nächsten Hiring-Fehler vermeiden möchtest, deinen POC-Durchsatz erhöhen willst oder einfach schneller an die echten Best Practices kommen möchtest, dann gibt es genau 2 Optionen. Erstens, Mitglied werden oder zweitens, zusehen, wie alle anderen die Learnings zuerst umsetzen. Also, ist ein No-Brainer, bewirb dich jetzt kostenlos unter serockstars.com/community. Der Link natürlich auch in den Shownotes. Wir prüfen jede Anmeldung per Hand, um sicherzustellen, dass die Qualität und Exklusivität erhalten bleibt. Und jetzt zurück zur Folge.
Und nachdem wir die sind, die es einfach holistisch betrachten und bewerten können, gerade im Enterprise-Segment super schwierig, das einfach auch zu verstehen. Dafür brauchst du Projekt-Know-how. Du musst den Kontext verstehen. Für mich immer die größte Notwendigkeit. Du musst den Kontext verstehen. Also quasi nicht nur den Task, den mir jetzt jemand übergibt, sondern ich muss verstehen, warum machen wir das? Was ist jetzt wirklich die Erwartungshaltung? Auf wen treffen wir? Was sind die Painpoints und Co.? Deswegen ist Qualification und Discovery so wichtig. Das muss ja alles gegeben sein. Bei uns die Antworten, die gibt dir niemand anderes so gut, wie du sie teilweise einfach selber holen musst.
Jetzt könnte man ja argumentieren, ihr habt die Vertriebskollegen, du hast gerade das Alignment mit deinem Vertriebsleiter ja schon benannt. Und warum machen die nicht die Pre-Qualification? Warum braucht es dafür noch SEs, um einzuschätzen, dass da ein valider Deal vorliegt oder nicht? Ist das nicht eigentlich Vertriebsaufgabe?
Es ist definitiv Vertriebsaufgabe, aber wir sind ja auch Teil des Vertriebs. Ja, wir haben ja einen klaren Pre-Sales-Fokus. Und das mag vielleicht einfacher sein bei klassischen SaaS-Systemen, aber bei uns im Enterprise muss er sehr stark um Customization, um den Nicht-Standard-Use-Case sehr, sehr oft geht. Dass Dinge gebaut werden wollen, die teilweise vielleicht auch so noch gar nicht existieren. Da tut sich ein klassischer Vertriebler einfach auch schwer, den Unterschied zu verstehen, wann gilt es jetzt, in welche Richtungen zu gehen. Und das ist ja bei uns dann, wie gesagt, funktional fernab von B2B oder B2C, sondern es ist ja dann gerade in B2B, wir sind ja ein sehr B2B-orientiertes System oder eher im Bereich der komplexen Geschäftsmodelle zu sehen, musst du einfach das links und rechts genauso verstehen wie das, was oben drüber steht.
Okay, fair enough. Das heißt, so eine technische, tieffachliche Evaluierung ganz am Anfang hilft da schon einzuschätzen, ist das hier überhaupt ein realistischer Deal oder nicht? Und das ist dann doch in der Rollenteilung zwischen AE und SE bei euch.
Ich würde Technisches erstmal ausklammern, sondern wirklich das Grundverständnis des generellen Use Cases. Also über was reden wir? Gib dem Kind bitte einen Namen. Reden wir über eine Digitalisierung eines 3-stufigen Vertriebsmodells im B2B, wo wir den Endkunden, aber auch den Intermediates eines Distributoren oder Lieferanten mit implementieren wollen und müssen? Und was heißt das dann auch in der Solution-Architektur für das System? Da sind wir erstmal nicht technisch unterwegs, sondern eher so businessorientiert, architektonisch. Aber da müssen wir dann auch sehr gut verstehen, wo liegen denn dann dort unsere Stärken, die wir dann quasi ja auch ab Tag 1 schon bestenfalls bespielen.
Wenn wir jetzt mal auf den Customer Lifecycle schauen, also ich verstehe, bei euch sind die SEs relativ früh mit dabei. Gibt es dann irgendwie so einen Punkt, wo ihr rausspringt, der Kunde hat unterschrieben, Projekt geht jetzt los, die SEs sind raus oder wie weit tragt ihr die Kundenverantwortung noch mit?
Diesen Early-Prozess, den versuchen wir im SE-Leadership, den wir erstmal vorzuqualifizieren, sodass ich jetzt nicht die Mannschaft komplett damit überfordere, weil wir müssen ja schon auch dann diese klassischen Pre-Sales oder Solution-Engineer-Aufgaben durchaus durchziehen, sodass ich gucke, dass meine Leute durchaus in bereits qualifizierten Deals agieren. Dann natürlich verfolgen wir das klassische Ziel des technischen Wins in der Pre-Sales-Stage, also mit klassischen Präsentationen, RFI, bla bla bla, wo wir durchaus auch einen Schritt weitergehen und auch Stakeholder-Management mit übernehmen, Richtung Kunde, aber gerne auch im Schulterschluss mit den Partnern. Es gibt ja dann auch einen Unterschied, ist es eine Partner-Led-Opportunity oder eine Vendor-Led-Opportunity. Wenn Partner-Led, dann ist es ehrlicherweise ein SE, der die Stakeholder-Bespielung besser macht, weil es dann einfach auf einen deutlich klareren Austausch geht. Worum geht es hier? Ja, wie gesagt, dann ist es ja wirklich der Schulterschluss mit dem Partner.
Besser als der AI oder besser als der Partner?
Besser als der AI. Okay. Nee, es ist, wie gesagt, es ist überhaupt kein Bashing. Es ist einfach nur so diese Ehrlichkeit, die es einfach braucht, zu sagen, wer bringt welche Skills mit.
100%.
Und der AI muss definitiv auch in seinen Themen das Grundnarrativ des Deals verstehen und auch mitgestalten, orchestrieren, das Deal-Team führen und auch mit dem Stack, also gerade Stakeholder Richtung kundenseitig, durchaus extrem viele Aufgaben inhalten. Aber wenn es jetzt um diese Lösungsarchitektur geht, dann muss das meiner Meinung nach deutlich dominanter von einem Solution Engineer geführt werden. Und wenn wir dann den Deal closen, dann haben wir bei uns intern Prozesse. Wir haben auch ein Customer Success Team, was die Kunden dann übernimmt. Wir haben Onboarding-Prozesse. Wir haben auch interne Handovers. Wir haben auch, wie gesagt, ein eigenes Professional Service Team, was teilweise mit in Deals initial reingeht. Nicht Richtung Entwicklung, sondern einfach Richtung Success Warranty, wo wir dann sogar eigene Solution Architects mitnehmen in eine initiale Discovery Phase im Projekt zusammen mit dem Partner. Und dafür braucht es halt ein entsprechendes Handover. Aber das übernimmt dann Schritt für Schritt unser Customer for Life Team, wie wir so das Department, also wir sind quasi Go-to-Market-Organisation oder RevOps. Und dann haben wir quasi daneben stehend die Customer for Life Organisation. Und dort übernimmt dann ein Customer Success Manager frühzeitig den neuen Account. Dann zusammen mit einem Enablement-Team, was dann, wie gesagt, aus Kollegen besteht, je nach Anforderung. Zusammen natürlich dann auch mit dem Partner, der dann das Projekt ownt.
Das heißt, dein Team hat im Post-Sales nicht mehr so viele Kontaktpunkte mit dem Kunden dann?
Nicht mehr so viele, aber wir haben natürlich auch in Expansion-Themen, Spike entwickelt ja durchaus auch neue Funktionalitäten. Wir sind ja quasi Best of Breed, bedeutet, wir haben hier neben uns noch Partner, die wir mit, also Technologiepartner, die wir mit in Deals reinnehmen, die entweder initial dazukommen oder halt nach Phase 1. Und dann ist halt entscheidend zu verstehen, okay, und dann pitchen wir auch teilweise Technologiepartner, sei es der Suche, sei es ein Content-Management-System, sei es whatever.
Okay.
Und da kommen wir dann mit rein und betreuen dann quasi dieses Deal-Engagement in einen Bestandskunden.
Okay, das sind dann so Cross- und Upsell-Opportunities, wo vielleicht gegebenenfalls auch nochmal neue Umsätze dann für euch fließen oder für die Partner oder beide.
Genau. Oder wir gehen jetzt, also ich habe gestern erst mit einem Kunden gesprochen, den ich vor 5 Jahren das letzte Mal gesehen habe. Es war lustigerweise mein letzter On-Site-Termin vor Corona. Und ich fand es einerseits spannend, dass wir uns so lange nicht gesehen haben, fand es aber wiederum auch cool, in dieser Phase wieder involviert zu sein. Wir bauen ja durchaus auch eine persönliche Beziehung mit den Stakeholdern auch. Und ich glaube, das Vertrauen, was wir uns auch erarbeiten, hilft auch in dem Kundenengagement einfach Brücken zu schlagen. Ja, deswegen ist es schon auch wichtig, wobei ehrlicherweise unser Fokus liegt eigentlich 80% auf Pre-Sales.
Und jetzt hast du 2 Dinge genannt, wo ich sage, es ist schon nicht in jeder SE-Organisation so, wo ich sage, da habe ich den Eindruck, dass ihr die SE-Rolle, dass ihr der noch mehr Verantwortung zuschreibt. Du hast einmal das Pre-Qualification-Thema genannt, aber du hast auch Stakeholder-Management genannt. Also für mich klingt es so, so Account-Ownership ist insgesamt bei euch ein bisschen größer geschrieben als Thema für die SE-Rolle. Gibt es da noch andere Punkte, wo sich das konkret zeigt?
Also ich denke, generell das Thema Ownership ist bei uns ein wichtiges. Ja, ich meine, bei Spryker so DNA-Trades und das Ownership eines der DNA-Trades Richtung Solution Orientation und Co. ist Ownership eines der DNA-Themen, die wir generell bei Spryker als gesetzt wahrnehmen. Ich glaube, SEs sind, so wie ich es gelernt und gesehen habe, intrinsisch motiviert, Dinge ownen zu wollen, wirklich end-to-end auch Prozesse mit zu begleiten und eben nicht nur in der Nische agieren zu dürfen. Insofern ist es auch ein gutes Skill, was ein SE meiner Meinung nach mitbringt, mehr zu tun als nur, ich zeige jetzt meine Demo. Insofern, das ist so die Richtung, aus der wir kommen oder aus der ich komme und vielleicht hat sich einfach auch bei uns deswegen der Bereich so entwickelt. Aber wie gesagt, wir machen, wie schon angekündigt, mehr als das eine und das andere. Und ich glaube einfach, dass wir manchmal auch besser klicken mit der Audience. Und das ist halt einfach dann auch eine Rolle, wo wir teilweise sogar, und das ist jetzt auch etwas, was ich auch merke, gerade wenn, also stell dir vor, ein Partner sourced ein Deal für uns und pre-evaluated Spryker als bereits gesetzte, quasi gesetzte Technologie, dann ist es mir am allerliebsten, wenn wir die sind, die den Deal dann auch ownen und führen, weil es einfach extrem viele, du kannst sehr schnell viele Themen zumachen. Mein Credo ist immer, frühestmöglich zu enttäuschen, aber auch frühestmöglich zu begeistern.
Okay, gefällt mir.
Und ein SE kann, glaube ich, in initialen Calls, wo man ja weiß, wir sind quasi schon auf einem sehr guten Level, dann muss ich nicht anfangen, über Adam und Eva zu sprechen, sondern dann geht es ja vielleicht wirklich um diese Wow-Effekte und zwar gerne auch schon früher. Ja, wie gesagt, ich muss nicht diesen klassischen Prozess, jetzt brauchen wir Qualification, dann brauchen wir Discovery. Vielleicht braucht man genau den dritten Schritt an erster Stelle, weil man einfach das Gespür dafür hat, dass es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, schon mal bewusst Nadelstiche zu setzen.
Sorgt es in der Zusammenarbeit mit den Vertriebs- und AE-Kollegen dann auch mal für Reibung? Also könnte ich mir jetzt so vorstellen, so vielleicht manchmal eher beim SE liegt, dass vielleicht der eine oder andere sich ein bisschen auf den Schlips getreten fühlt oder so.
Klingt erstmal relativ logisch. Ich würde aber behaupten, nachdem wir da schon auch ein sehr kollaboratives Mindset haben, haben wir das Problem nicht. Und wir denken uns aktuell sogar weiter, dass wir teilweise sogar das Commission-Thema entsprechend aufteilen.
Ich habe das die ganze Zeit im Hinterkopf. So, wie sehen die Incentives aus bei so einem Modell?
Ja, genau. Wie gesagt, ich glaube, eine gewisse Flexibilität muss es einfach grundsätzlich geben. Natürlich haben wir klassische Strukturen. AEs führen den Deal, ohne den Deal sind auch der CEO auf dem Deal. Aber wenn sich einfach gerade in den genannten Partner-led Opportunities die Notwendigkeit anders ergibt, dann kann durchaus auch der SE in einer AE-Funktion die Ownership treiben. Und dann gibt es durchaus auch Möglichkeiten, das Incentivierungsmodell dementsprechend gerade zu ziehen. Es gibt auch dann die Möglichkeit, das einfach als Buddy-Rolle zu interpretieren. Da muss, glaube ich, einfach das Kommissionsmodell flexibel und transparent fair genug sein, um auch das zu ermöglichen. Spryker bringt zum Glück die Flexibilität mit, das auch darzustellen.
Gibt es SEs in deinem Team, die eine individuelle Quote haben?
Nein, wir haben das hoch und runter diskutiert immer wieder und wir haben die Vorteile durchaus abgewogen und sind aber trotzdem zu der Entscheidung gekommen, dass es nicht das ist, was wir erreichen wollen. Aber dann schaffst du wirklich diese Ellenbogen-Mentalität, die wir einfach nicht wollen. Wir sind uns als extrem starkes Team, wo wir uns auch gegenseitig extrem stark unterstützen. Das haben wir immer getan und auch das wollen wir auch leben. Und wenn wir jetzt quasi persönliche Quotas verteilen würden, dann würde quasi der Eindruck entstehen, okay, warum kriege ich den Deal nicht, der relevanter ist oder realistischer als der andere, auf dem ich gerade arbeite. Ich unterstütze dich doch nicht, weil das zieht nicht auf meine Quote ein. Also da gibt es Themen, die man dann aufmacht, die durchaus komplex werden können. Und das würde, glaube ich, die Grundidee des Teams ein Stück weit torpedieren und darum geht es nicht. Also es geht dann eher so um Add-on-Modelle, dass man einfach sagt, okay, wenn du den Deal führst, dann kriegst du quasi als Add-on die Commission.
Um vielleicht nochmal auf die AI-Kollegen zurückzukommen. Ich meine, so wie du es jetzt beschreibst, ist es ja so Teil eurer Kern-DNA, wie ihr das lebt. Und vermutlich, wenn man jetzt schon lange so lange dabei ist, wie jetzt der Michael oder wie du, dann nimmt man das ja an. Und das Gleiche wird auch für die AE-Kollegen gelten. Ne? Wenn jetzt da ein AE-Kollege schon seit 5, 6 Jahren dabei ist, dann ist das ja gelebte Praxis und dann wird das vielleicht auch gar nicht hinterfragt. Ich könnte mir vorstellen, und das ist ja sicherlich auch ab und zu mal der Fall, dass man von extern mal einen neuen Vertriebler einstellt, der vielleicht eine andere Arbeitsweise gewohnt ist in dem Zusammenspiel AE-SE, dass es da vielleicht schon den einen oder anderen Kulturschock dann mal so gibt. Ja? Wie gleist ihr die Vertriebskollegen auf, damit es dann doch am Ende wuppt?
Grundsätzlich, wir sind extrem, also mein Team, wir sind extrem dankbar, wenn wir einen starken AE haben, der es gewohnt ist, Deals zu ownen oder zu führen. Das ist für mich die Wunschvorstellung, die ich grundsätzlich an den Tag lege. Wenn ich weiß, ich kann mich auf meinen AE verlassen und ich weiß auch, er ist es gewohnt, ein internes D-Team zu orchestrieren, Transparenz, Dokumentation zu leben, so mit dem Account-Team auf Kundenseite zu sein und wirklich dieses Zentrum in dem Deal zu sein, das ist ja die Wunschvorstellung. Und wenn wir diese Rollen haben wir zum Glück, wenn dieses Skill vorhanden ist bei einem AE, wie gesagt, dann können wir uns auch als SEs komplett auf unsere Kernaufgaben fokussieren. Manchmal ist es aber einfach so, dass diese AI-Rolle, also das ist ja auch die Frage, sind wir jetzt in einem Enterprise-Account wie, I don't know, Siemens? Da bist du als SE alleine komplett verloren. Ja, da braucht es diesen Stakeholder-Orchestrator. Aber wenn wir jetzt Richtung Hidden Champions gehen, die durchaus komplex und Enterprise sind, aber diese Strukturen gar nicht mitbringen, da brauchst du dieses Setup teilweise nicht. Also auch da wieder eine gewisse Flexibilität oder Adaption der Herangehensweisen, ich glaube, ist dann einfach key. Und dann geht es zum Schluss wieder darum, wer klickt auch auf Skillset und persönlicher Ebene am besten.
Wenn du jetzt, und du bist ja inzwischen, also ich habe vorhin auch nochmal auf dein LinkedIn-Profil geschaut, du hast ja vorhin gerade selber gesagt, so du bist seit 7 Jahren dabei, du hast ja als SE selber gestartet, als IC, Individual Contributor, bist dann Teamlead geworden, hast dann erst ein Industry-Team übernommen, wenn ich es richtig lese, und jetzt im Prinzip leitest du das globale Team, also ist ja auch erstmal Kompliment, eine krasse Karriere so, in 4 Jahren vom IC zur globalen Führungskraft, ist ja stark. Jetzt unterstelle ich einfach mal, dass du vermutlich in die Gelegenheit kommst, ab und zu mal neue Mitglieder in deinem Team einzustellen. Du hast offene Stellen, darfst hiren und so weiter. Und da stellt sich ja auch die Frage, so welche Fähigkeiten, welches Mindset, worauf achtest du da, wenn du neue Leute einstellst? Magst du das mit uns teilen?
Super gerne. Also ich habe auch in den letzten Jahren, ich glaube, fast jeden SE mit onboarden dürfen, ob in Australien, Amerika oder Europa. Also das hat mir schon auch geholfen, so ein bisschen zu verstehen, wie nach was für einem Skillset wir suchen und was einfach auch wichtig ist. Ich glaube, das Thema, also ich habe es vorhin schon gesagt, diese DNA-Traits im Ownership ist für mich verdammt wichtig. Wir sind bei Spryker generell und ich glaube, sind wir wahrscheinlich alle extrem Seniore, Kollegen, die einfach alle schon den zweiten, dritten Job hinter sich haben. Ja, insofern verstehen, wie man arbeitet. Insofern ist mir eine gewisse Seniorität und intrinsische Motivation und Co. einfach wichtig und das sehe ich als Grundskillset. Dann musst du halt einfach jemand sein, der komplexe Zusammenhänge trotzdem simplifiziert und gut kommunizieren kann. Also einfach, der einfach verbal stark ist. Likeability finde ich super wichtig. Ja, du musst einfach das Gegenüber mögen. Du musst mit demjenigen auch zusammenarbeiten wollen, sowohl intern als auch extern. Ja, also wie gesagt, wenn du dich in die Kundenrolle versetzt, möchte ich, glaube ich dem, vertraue ich dem. Hatte die Möglichkeit, auch diese Präsenz einzunehmen. Das sind eher so Soft Skills, die einfach wichtig sind in unserem Bereich. Und dann natürlich Expertise in dem Bereich. Ja, wie gesagt, wenn ich so gucke, wer bei uns im Team ist, das sind Ex-SAPs, Ex-Salesforce, Ex-Magento, Adobes. Und die haben natürlich auch schon einen gewissen Track Record, wissen also, wie die Rolle so interpretiert wird. Ich habe noch nie einen Junior SE geonboardet und weiterentwickelt, wobei das auch super spannend ist. Aber bei uns, wie gesagt, sind wir wir starten in dem Senior Level und dadurch reden wir jetzt nicht über das Klein-Klein, sondern eher um, wie platzieren wir Spryker, was sind die Stärken und Co. Also wirklich, wir gehen sehr, sehr stark rein und haben bei Spryker zum Glück extrem wenig Micromanagement, sondern erwarten einfach eine gewisse Erwachsenheit. Und dadurch können wir uns, wie gesagt, sehr, sehr stark fokussieren auf die Themen, um die es eigentlich wirklich geht. Ich glaube, das ist so die Basis, auf der wir starten. Und diese Skills sind einfach, ja, wie die eben gerade genannten.
Wie wichtig ist dir Industrieexpertise? Ich könnte mir vorstellen, also ich habe es ja gesehen, ja auch bei dir, du hast vorher ja, hast du ja das Team geleitet, speziell für Automotive und Manufacturing. Daraus leite ich jetzt mal ab. Vielleicht habt ihr noch andere Verticals, auf die ihr euch spezialisiert mit eurem Angebot. Ist sowas für dich entscheidend? Industrieexpertise, Branchenwissen?
Ja und nein. Es kommt, ja, blöde Antwort, es kommt darauf an.
Du, im Preset kommt es immer darauf an.
Ja, nee, aber man muss ja andere Formulierungen dafür finden. Es hängt sehr stark an der wirklichen Industrie. Also du hast schon gesagt, Automotive, dafür brauchst du einen Experten. Du musst verstehen, wie Automotive tickt, welche Keywords du da verwendest. Wenn du in der VW-Gruppe aktiv bist, musst du die Tiefenintegrationen verstehen. Du musst wissen, wie die Systeme heißen, wo was passiert, wo findet Dealer-Management statt, wie heißt das? Also das musst du alles wissen, weil sonst fängst du einfach zu früh an und verlierst eben die relevante und notwendige Credibility, die du brauchst. Insofern, es gibt so ein paar Industrien, wo ich 100% überzeugt bin, dass du Expertise brauchst. Wir haben bei uns im Team auch Leute, die sich nur auf Automotive fokussieren, eben aus diesem Grund und weil wir halt auch eine Kundenbase haben, die das erfordert und ermöglicht und weil wir uns auch als Technologie darauf ein Stück weit fokussieren oder glauben, dass Automotive relevant ist, auch weil es gerade natürlich ein bisschen schwieriger ist. Dann gibt es noch andere Bereiche, wo ich glaube, dass es ähnlich läuft. Life Science beispielsweise. Ich war vor 2 Wochen erst bei unserem Partner Nagarro in Indien und habe da mit den verschiedenen Business Units gesprochen. Und da wurde mir auch nochmal mehr klar, wie wichtig in manchen Bereichen Business oder Industrieexpertise ist. Und da würde ich sagen, Life Science ist baugleich zu Automotive. Wo es ein bisschen schwammiger werden könnte, wäre dann das generelle Thema Industrial Goods oder Manufacturing. Ja, da kannst du ein Stück weit generalistischer rangehen, weil mein Gott, das sind alle, die produzieren Maschinen. Die Maschinen haben quasi Spare Parts, du hast den ganzen After-Sales-Bereich, Services, Self-Service-Capabilities, also da, wo wir produktseitig ja auch, wie gesagt, sehr stark sind. Das kannst du ein bisschen besser übertragen. Aber es gibt so ein paar Nischen, wo du einfach Profi sein musst. Ja. Vielleicht würde ich noch sagen, das dritte Thema wäre Retail. Da brauchst du halt einfach auch nochmal einen anderen Track Record. Wenn du einfach weißt, wie Retail funktioniert, wenn wir mit Kunden wie Aldi, Hornbach und Co. durchaus auch ein paar spannende Namen, die ticken auch nochmal die Businessmodelle, auch wenn sie architektonisch ähnlich sind, unterscheiden sich dennoch auch nochmal stark von Manufacturing.
Genau. Ja, ergibt Sinn. Gibt es dann irgendwas, und vielleicht gibt es darauf gar keine gute Antwort, aber gibt es irgendwelche Fähigkeiten oder Skills, wo du sagst, hey, das wird in der Zukunft gar nicht mehr so entscheidend sein, das ist mir nicht so wichtig, obwohl es vielleicht in der Vergangenheit allgemein als wichtig anerkannt wurde? Fällt dir da irgendwas ein?
Ich glaube, ein SE muss ja grundsätzlich technisch versiert sein. Aber ich glaube, so der Hardcore-Techie-SE, den wir durchaus auch haben und den wir auch immer brauchen, gerade für so Tech-Deep-Devs und Co. Aber ich glaube, wenn ich mich jetzt so entscheiden müsste, gehe ich eher in die Value-Business Sprechrolle oder in die technisch tiefe Rolle, dann würde ich mich, glaube ich, eher für Ersteres entscheiden. Liegt aber auch daran, weil wir bei Spryker auch ein Solution Architect Team haben, was wir mit den Pre-Sales nehmen können, wenn es wirklich technisch tief wird. Das heißt, wir können sowohl links als auch rechts ganz gut uns Support mit einholen. Und deswegen, glaube ich, ist für uns die technisch tiefe SE-Rolle aufgrund der Strukturen, die wir haben, kann ich mir da quasi Support holen, wenn es wirklich technisch tief werden muss. Obwohl ich durchaus glaube, dass der Solution Engineer Architektur pitchen und verstehen muss. Ja, wie gesagt, synchron, asynchron, APIs und Co., das gehört zum Tagesgeschäft. Aber wenn es dann quasi eine Rolle tiefer wird, dann glaube ich, da sehe ich jetzt einen SE nicht zwingend. Also ich glaube, mir ist mittlerweile Business-Sprech wichtiger als technisch tiefen Sprech.
Sind die, wo du so gerade erwähnst, die Solution Architects, sind die nicht Teil deines Teams? Haben die eine andere Organisation, wo sie aufgehangen sind?
Genau, wir haben ein Experience-Team, das sich quasi um Demos und Co. kümmert. Also wenn wir POCs bauen, wenn wir Custom-Demos benötigen, um wirklich so Customization-Funktionalität auch zu demonstrieren anhand von konkreten Use-Cases, dann haben wir dafür ein eigenes Demo-Experience-Team oder ein Product-Experience-Team. Dort befinden sich auch Solution-Architect-ähnliche Personas. Aber dann haben wir quasi das wirkliche SA-Team und das ist quasi unter Tech oder Engineering beheimatet. Die können wir aber auch, wie gesagt, durch entsprechende Prozesse und Ressourcen-Request-Modelle trotzdem auch mit in den Pre-Sales holen, gerade wenn es halt diesen Architektur und runter auf Code-Ebene Demo-Part braucht.
Okay, verstanden. Ja, lass uns vielleicht nochmal in eine Richtung abbiegen als Abschluss fürs Gespräch, und zwar also Impact von Pre-Sales. Ne? Du hast vorhin gesagt, so 80% eures Tagesgeschäftes ist auf jeden Fall Pre-Sales. Klar, hier und da gibt es auch mal ein paar Engagements nach dem Vertragsabschluss, aber ihr seid schon primär im Pre-Sales. Jetzt hast du vorhin sowas wie Winrate genannt, Technical Win hast du gesagt, genau genommen. Das war der Begriff, den du verwendet hast. Gibt es noch andere Dinge, die ihr nutzt, um den Impact von deinem Team auch zu quantifizieren, zu messen, irgendwie auch sichtbar zu machen?
Ja, gute Frage. Ich habe darüber nachgedacht und wir haben natürlich entsprechende KPIs, die wir tracken. Wir nutzen ja auch entsprechende Tools und Co. Aber wir haben jetzt keine SE-spezifischen KPIs, die wir noch mit tracken. Also wir wissen sehr stark, wie viel Zeit fließt in den RFI oder RFP-Prozess, wie lange dauert sowas. Das tracken wir definitiv und wissen das auch. Trotzdem ist es für uns einfach wichtiger in Qualität. Und also ich, wie gesagt, möchte das nicht limitieren und sagen, du hast jetzt nur 4 Stunden, um den RFI auszufüllen. Wäre ich ja blöd, wenn ich quasi da doch den Outcome mindere. Also wir haben jetzt keine wirklichen KPIs, die wir auch als Benchmark sehen. Ja. Ist aber vielleicht auch etwas, wo wir noch deutlich stärker uns entwickeln wollen.
Wo du es gerade erwähnst, das Tracking von so Aktivitäten, ich bin nur rein jetzt mal so an diesem operativen Modell interessiert, weil ich selber in vielen Companies gesehen habe, manchmal war es mehr schlecht als recht, manchmal war es echt super nervig, weil ich mich dann eine halbe Stunde hinsetzen musste, um meinen Kalender zu pflegen und so, keine Ahnung. Wie habt ihr das gelöst, so Tracking von eurer Zeit?
Wie gesagt, wir haben für das ganze RFP-Thema haben wir Tools, die das quasi automatisiert oder ein Stück weit automatisieren. Und wenn wir dann Demos entsprechend bauen, vorbereiten, dann tracken wir das entsprechend ebenso. Es ist jetzt nicht so, dass wir Stundenzettel führen, sondern dass wir uns, wie gesagt, versuchen, in dem Format RFP, Demo, dann einfach entsprechende Erfahrungswerte zu holen, sodass wir auch etablieren können, okay, lohnt sich der Invest für einen ähnlichen Deal in der Zukunft mit Winrate und Co. Was wir zum Thema KPI oder Impact noch tun, ist, dass wir haben bei uns im CRM, also wir haben quasi auch Felder, wo wir als SE unsere Perspektive auf einen Deal nochmal zeigen können. Das heißt, neben der AI-Perspektive auf einen Deal gibt es bei uns auch eine SE-Perspektive auf einen Deal. Das tracken wir auch auf den Opportunities. Und diese Inhalte sind auch Teil des Forecastes. Ja, das heißt, ich bin auch Teil des Forecastes. Das heißt, es ist jetzt nicht nur eine reine AI-Diskussion, sondern es ist quasi auch dort in diesen Themen sind wir Teil. Das heißt, mein Team kann die SE-Perspektive auf Deals dokumentieren und diese Kommentare werden quasi auch mit in den Forecast genommen. Ja, sodass es halt wirklich diesen Rundumblick gibt. Und wenn es dann einfach heißt, der EI sieht den Deal grün, wir sehen ihn aber zumindest mal orange, dann ist es einfach eine Diskrepanz, die auf jeden Fall besprochen wird. Ja, und dann ist es auch eine spannende Diskussion, die sich ja daraus ergibt, ja, wo auch wir teilweise einfach nicht den gesamten Kontext verstehen und dann auch einfach sagen, ah krass, okay. Aber es ist zumindest eine extrem fruchtbare Diskussion, die da doch dann entsteht.
Ja, danke fürs Teilen. Also sehr, sehr plakativ, und wir hatten zuletzt, als ich bei Miro war, haben wir auch angefangen, was Ähnliches aufzusetzen, so ein Ampelsystem, um praktisch anzuzeigen, hey, glauben wir, das ist ein Deal, der on track ist oder nicht. Und wie du sagst, ne, wenn da eine Diskrepanz ist, dann ist es genau der richtige Zeitpunkt, mal darüber zu sprechen. Und das heißt nicht, dass der eine mehr Recht hat als der andere, sondern das heißt nur, dass du andere Informationen hast als ich. und lass die mal zusammentragen und dann haben wir am Ende vermutlich eine bessere Einschätzung. Ob die dann positiv oder negativ ausfällt, ist erstmal eigentlich egal, ne? Sondern es geht erst so um, was ist die Wahrheit im Prinzip.
Absolut. Ich glaube, generell weder ein AI noch ein SE sollte die Arroganz mitbringen zu sagen, das, was ich meine, ist quasi gesetzt. Also so eine gewisse Humbleness muss es einfach geben. Und das ist aber zum Glück, also dieses auf Augenhöhe sprechen bei uns definitiv gegeben. Und das finde ich auch extrem spannend, weil dadurch entstehen auch wirklich sehr, sehr coole, nach vorne gerichtete Diskussionen. Eine Frage an dich, wie aus den Gesprächen, die du so führst mit anderen, das ganze Thema SE-Tooling, habt ihr da so einen Blueprint oder hört ihr das sehr, sehr oft, dass SE-spezifische Tools genutzt werden? Weil das sind so bei uns Diskussionen, die wir lange führen. Ja, es gibt ja durchaus auch SE-relevante Tools, Integration in den Salesforce und Co. Dann wiederum das Thema Trello, Asana und Jira. Was ist da so dein Bauchgefühl, wie andere, oder was ist, gibt es da so einen Standard?
Also so einen Standard gibt es nicht. Was ich durchaus wahrnehme, ist eine unterschiedliche Bereitschaft, in Werkzeuge zu investieren, die speziell auf SE-Aufgaben einzahlen. Ich denke, dann ist es ein bisschen eine Frage, also wie populär ist die Kategorie? Ich nenne mal zwei Kategorien, wo inzwischen weniger Diskussion stattfindet, weil es eine sehr etablierte Kategorie ist. Das eine wäre mal, du hast es so am Rande erwähnt, also RFP-Automation-Werkzeuge, wo ich einfach die Möglichkeit habe, eine umfangreiche Datenbank an Informationen zu handhaben, idealerweise sicherlich heutzutage mit AI unterstützt und so weiter.
Genau, ist bei uns genauso. Also haben wir schon relativ lange etabliert und ist auch durch AI und Co. auch etwas wirklich, was so extrem stark, also da ist Effizienzboost vorhanden.
100%. Also das ist sicherlich eine etablierte Kategorie. Die nächste etablierte Kategorie, und da hat ja der Michael Türk, Kollege von dir, hat ja auch auf dem Artist Circus ein bisschen was davon erzählt, so Demo Automation. Auf jeden Fall auch eine Kategorie, wo viele Unternehmen, da war ich auch selber mal in ein, zwei Projekten involviert, selbst wenn ich nicht Demo Automation Software einkaufe, kann ich mir das Grundkonzept irgendwie zunutze machen und sagen, also wir haben hier bestimmte Use Cases, Pareto-Prinzip, 20% der Use Cases decken 80% von dem ab, was Kunden typischerweise so sehen wollen. Dann kann ich ja mal die wichtigsten Use Cases mal als Video aufnehmen. Klar, du hast dann immer ein Thema mit Versionen von deiner Software. In einem Jahr ist das Video schon wieder veraltet und so, aber trotzdem kann man sich da ja mal annähern. Und dann gibt es so ein paar Sachen, die sind spezifischer. Ich nenne dir mal ein Beispiel. Ich habe auch gerade dich gefragt, so hey, wie trackt ihr das? Es gibt tatsächlich SE-Werkzeuge, die es eben einem einfach machen. Zum Beispiel die Anzahl der Stunden, die ich auf einer konkreten Opportunity tracke, durch eine schlaue Integration mit dem Kalender, mit minimalem Aufwand, sodass ich dann aus einer Führungsperspektive wie für dich eben mal aufschlüsseln kann, wo verbringen wir eigentlich insgesamt unsere Zeit und wo sind die Wirkungshebel und wo verschwenden wir vielleicht auch Zeit. Ich hatte solche Werkzeuge selber, als ich mal IC war. Man muss sich dann halt doch mal hinsetzen, das ein bisschen pflegen. Aber es kann natürlich aus einer Führungsperspektive extrem wertvoll sein, diese Informationen zu haben. Eine andere Sache, die habe ich sowohl als Werkzeug gesehen, aber auch als Excel-Sheet. Wenn wir als SEs ins Feld gehen, bekommen wir natürlich sehr klar vom Markt Feedback, was gebraucht wird und was nicht gebraucht wird. Ich gebe dir mal ein klassisches Beispiel. Gerade als amerikanische Firma, wo ich ja häufig war, hatten wir das Thema so Datenschutz, GDPR und so weiter, war häufig nicht in der vollen Schönheit implementiert bei einer amerikanischen Software, wie man sich das vielleicht gewünscht hätte, wenn man in Europa oder Deutschland speziell verkauft. Also worauf will ich hinaus? So, also Feature Requests und Feature Tracking, die du benötigst, um am Markt noch besser dich platzieren zu können. Da gibt es Softwarelösungen, die bilden das ab. Da kann ich praktisch auf der Opportunity direkt tracken, hey, hier haben wir ein Gap und über die Opportunities hinweg und über die Größe der Deals hinweg kann dann jemand aus dem Produktmanagement beispielsweise checken, alles klar. Also wenn wir dieses Feature implementieren, dann hätten wir bei 10 Kunden schon direkt einen positiven Impact. Wohingegen bei dem Feature wären es nur 5 oder so. So kann dann eine Priorisierung stattfinden.
Es ist ein weiteres großes Thema, über das wir wahrscheinlich auch eine stundenlang reden können, weil wir sind auch mit Product relativ oder sehr, sehr eng bei Weeklies mit Product Leadership, wo wir eben genau diese Informationen auch diskutieren und besprechen und auch versuchen, das ein Stück weit zu tracken. Wie du gerade gesagt hast, das Feature kostet uns Deals oder das Feature würde uns Deals vereinfachen mit dem quasi Revenue next hit. Nee, super spannend. Also ich denke, das Thema Tooling, da drehen wir uns einfach auch ständig weiter. Wie gesagt, das Thema Demo Automation, RFP und Co., das ist bei uns ein Stück weit gelöst, ist aber also nicht gelöst, sondern ist quasi etabliert und muss einfach auch stetig verbessert werden. Aber gerade das Thema Solution Engineering Tracking, das sind für mich so Sachen, wo ich einfach noch wirklich tiefer reinschauen möchte.
Dann vielleicht zum Abschluss eine letzte persönliche Frage. Ich habe das ja vorhin schon so ein bisschen durchklingen lassen. Du hast ja bei Spryker jetzt echt eine starke Karriere hingelegt und ich weiß, dass hier im Podcast auch viele Leute zuhören, die Karriereambitionen haben, die gerne mal Führung übernehmen möchten, gerne mal ein Team leiten und so weiter. Du hast es vorgemacht, wie es geht. Vielleicht gibt es ja eine Sache, wo du sagst, wenn ich heute nochmal diesen Weg beschreiten wollen würde, das ist die eine Sache, die ich auf jeden Fall wieder machen würde. Was hat für dich gut funktioniert?
Also für mich war es einfach, wie ich es ja auch eingangs schon gesagt habe, einfach eine Sache, die sich für mich so entwickelt hat, weil es war ein für mich einfach zu gehender Weg mit extrem viel Einsatz natürlich, weil ich einfach gemerkt habe, wie sehr mir diese Rolle auch geht oder mich auch erfüllt in meiner beruflichen Aktivität. Ich war immer jemand, der schon extrem über den Tellerrand hinausgeguckt hat und nicht nur sich auf die Aufgabe konzentriert hat, sondern quasi auch immer versucht hat, das große Ganze zu verstehen. Also Kontext wäre vielleicht eines der Dinge, die ich super relevant finde, wirklich zu verstehen, Impact intern wie extern und wie kannst du es auch ein Stück weit beeinflussen. Und ja, dann glaube ich, musst du dir irgendwann die Frage stellen, möchtest du Leader oder Experte werden? Beides, glaube ich, geht ein Stück weit weniger. Bist du jemand, der an der Oberfläche extrem breit gehen kann, weil er eben Kontext, Zusammenhänge gut verstehen kann? Da würde ich mich jetzt eher dazu zählen. Oder bist du jemand, der wirklich in einem Bereich super tief geht? Das wäre jetzt beispielsweise in der Industrie, wie gerade schon angesprochen, Automotive, Life Science und Co. Oder das Thema Tech und Co. Ich glaube, die Frage muss man sich irgendwann stellen und dann natürlich auch im Feedback mit deinen Kollegen und mit deinen Leadership-Kollegen oder Vorgesetzten einfach auch auszuloten. Wo seht ihr mich? Aber wo treibt es mich quasi organisch schon hin? Und das waren so Sachen, die haben sich für mich zum Glück einfach so entwickeln können. Und ich glaube, es gibt diesen klassischen Weg nicht, aber ich glaube, als SE muss man über den Tellerrand hinausblicken und mehr verstehen wollen als nur den Deal und die Aufgabe, die es gilt zu lösen, sondern wie kann ich den Einfluss links und rechts einfach noch, wie kann ich Teil der Lösung sein, ja, Teil des Erfolgs sein? Und nicht nur Teil der Aufgabe. Ich glaube, das ist so, wie gesagt, diesen Hunger oder dieses Interesse war für mich einfach immer gegeben.
Super, wunderbar. Danke fürs Teilen. Nico, besten Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, hier mal bei uns im Podcast mit mir zu plauschen. Danke fürs Teilen, wie ihr bei Spryker Solution Engineering lebt. Super interessant, super spannend und cool, dass du da warst. Besten Dank.
Ja, auch danke von meiner Seite. Ich finde es auch wirklich cool, dass ihr dieses Format so entwickelt, ja, und dass ihr quasi uns auch einen Raum gebt, in dem wir uns auch ein Stück weit gemeinsam austauschen können. Also auch das Thema Community finde ich auch super, dass ihr das so ausbaut. Also auch da ein Danke zurück. Und ich glaube, das tut uns allen gut, wenn wir alle ein bisschen näher kommen.
Dann danke ich dir dafür und bis dahin, hat Spaß gemacht.